war ein bisschen, da war ich dann auch ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil ich ja mich auch nicht blamieren wollte und ja, vor allem dafür verantwortlich sein wollte, dass irgendwie ein Brot auch kaputt geht.
Ja.
Das ist schon dann du für
mich. Ich hab's dann gemacht, das war okay.
Das fand ich total spannend. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Heute bin ich mal in Uechingen und ich freue mich, Tobi, bei dir zu Gast zu sein. Hi, gerne. Tobi.
Hallo, Ingmar.
Heute ist nämlich endlich der Tag, den wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon angeteasert haben, dass ich heute bei eurem Backtag dabei war. Und natürlich, wenn ich schon in Uechingen bin, dann lassen wir uns jetzt natürlich nicht nehmen, einen Podcast direkt aufzunehmen. Ich verrate jetzt nicht, dass es schon die zweite Tonspur ist, wenn ich mein falsches Mikro eingestellt habe. Aber genau.
Wir sind halt also, remote gewohnt.
Wir sind nur remote gewohnt. Das war jetzt irgendwie Neuland für uns. Und es ist auch ganz ungewohnt, dich so nah bei mir zu haben. Ansonsten bist du da im Bildschirm richtig drin. Aber ich freue mich, weil es ist immer was anderes, so auch in live zusammen zu sitzen. Ja. Und geschwätzt haben wir heute schon genug. Wir hätten das Mikro schon mitlaufen lassen können.
Ja, genau.
Aber heute nehmen wir jetzt einfach eine Folge auf und unterhalten uns über diesen fantastischen Backtag. Aber natürlich zuerst die Einstiegsfrage. Was hast du heute schon für Brot gegessen?
Ja, ich hatte als erstes eine Krimmersche Brezel, wie sich das gehört. Ja, wenn ich schon die Gelegenheit habe, dass du mal Backware mitbringst, dann muss man das nutzen. Dann hatten wir Pizza, wie wir gerade eben festgestellt haben. Die gab es bei uns im Zwischenbackgang. Das ist auch ganz wichtig, sonst wird der Tag sehr lang. Und Hefezopf gab es schon. Also ja, ganz schön was probiert.
Wahrscheinlich ist dabei.
Ja. Und du?
Ich habe gegessen, musste auch nämlich erst überlegen, ich habe auch eine Brezel gegessen, ich habe eigentlich gar nicht vorgehabt, eine zu essen, aber auf der Fahrt musste ich kurz raus an der Autobahnraststätte, also zurück bin ins Auto, roch so gut nach Brezeln. Es gibt doch, also wenn du in so ein Auto steigst, wo irgendwie frisches Brot mit dabei ist, ist Wahnsinn, dass ich mir direkt der Brezel hinter aus der Tüte genommen habe, also kam für eine 20:19 hier an. Dann habe ich bei dir hier, bevor wir dann ins Backhaus sind, dein im Podcast allen bekanntes Dinkelruchmehl genetztes Brot gegessen.
Richtig.
Das in dem Fall kein genetztes war, wie du mir vorher schon richtig erklärt hast, sondern im Holzofen backe.
Genau.
Mit Mehl aufgearbeitet. Und da haben wir heute Morgen ja auch schon diskutiert über die Frage, wie dunkel davon eigentlich ein Brot sei.
Ja.
Und das hatte so dieses, und das, aber das, was mir direkt positiv aufgefallen ist, hatte so dieses, dieses typische Holzofen, also auch gerne ein bisschen kräftiger backe, eine Farbe. Mit einer am Rand so aufgesprungenen Blase, die so richtig so ein bisschen fast schwarz war, aber das mag ich total. Und du auch, wie wir festgestellt haben, aber damit
genau
sind wir heute im Backhaus relativ alleine dargestellt mit dieser Meinung. Wobei der eine, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der auch ein relativ großes Brot hatte mit Kürbiskerne drauf.
Ja.
Das war ja richtig dunkel, aber dem hat es auch gefallen.
Ja, ja.
Aber die meiste wollte es dann doch eher hell. Aber ich sage immer so in Kombination, also man isst ja nie nur die Kruste, man isst ja immer auch vom Inneren vom Brot, dann in Kombination. Und es ist sogar nachgewiesen, fällt mir gerade ein, das haben wir im Sommelierkurs nämlich gehabt, damit wir was als lecker empfinden, muss es von allem was haben. Also es braucht was salzig, süß, bitter und sauer.
Mhm.
Und das hast du beim Brot ja sowieso, also das salzig hast du ja auf jeden Fall, du hast, wenn du lange kaust, immer auch was Süßliches, du hast das Bittere von der Kruste ein bisschen und du hast die Säure aus dem Inneren, also eigentlich ist ein Brot, es braucht ein bisschen auch was Dunkles, finde ich, also ich mag das.
Ja.
Und das war sehr lecker, ich weiß nicht, das hattest du vom letzten Backvorgang quasi noch, oder war das von letzter Woche, als ihr Kinder
das war
Kinder
von letzter Woche noch, haben. Genau, ist jetzt auch eine Woche alt quasi.
Ja, das war überhaupt nicht trocken.
Nee, null. Liegt vielleicht daran, dass unglaublich viel Wasser in dem Teig drin ist. Auch mit Vorteig und allem drum und dran. Aber genau, das war aus letzter Woche, wo ich für mich alleine die Chance hatte, wo die Kindergarten zum Backen da war. Dann backe ich vorher Brote und in der zweiten Runde machen wir dann Hefezopf mit den Kindern. Und wenn ich dann die Chance habe, für mich zu backen, dann darf das Brot durchaus dunkel sein, weil das ist das, was man hier im Ort, im Backhaus mir nachsagt, wenn ich Feuer mache, dann ist immer alles so dunkel. Und dann gucken sie schon immer schon nach 55 Minuten, Tobi, du musst das jetzt rausholen. Und wegen mir hätte es auch noch 10 Minuten drin bleiben können, dass es richtig, richtig Kruste gibt. Aber das, so sind die Geschmäcker unterschiedlich, zum Glück.
Wahrscheinlich müssen wir mal eine Folge machen, wo du dieses Brotrezept genauer erläuterst.
Das können wir machen.
Weil du hast mir halt erzählt, TA 220, das müssen wir dann nochmal ein bisschen genauer erläutern.
Genau.
Und was mir jetzt spontan kam die Frage, wenn du das Brot ja so regelmäßig backst und du backst ja meines Wissens auch hier bei dir daheim, merkst du wirklich einen Unterschied zwischen Holzofen und Haushaltselektroofen?
Das sind Weltenunterschied.
Was ist der Unterschied?
Klar, die, also Im Holzbackofen kriege ich eine ganz andere Färbung hin, einfach der Temperatur wegen. Ja, wenn das Brot bei 350 reinkommt, ist halt was anders wie bei 250, 260 Grad. Es geht komplett anders auf im Ofen. Also das wundert mich jedes Mal, dass im Holzbackofen das Brot so viel besser aufgeht. Aber vielleicht kriegt das Brot auch viel mehr Energie am Anfang, wo es braucht. Und nachher kann es halt noch fertig abbinden, würde ich sagen. Was ich hier so im Haushaltsbackofen kriege ich das so einfach nicht hin. Ich kriege es im Garten, im Holzbackofen ähnlich hin. Der hat aber nicht so viel Speichermasse wie der hier uns im Backhäusle. Auch das ist ein Unterschied. Aber da ist es auch schon annähernd, so wie es jetzt aus dem großen Holzbackofen kommt. Aber da ist es aus meiner Sicht eigentlich ziemlich perfekt.
Und hast du, wenn du es im Elektroofen backst, dampfst du dann?
Ja, mache ich. Aber ich kriege dann so Wasserbläschen auf der Haut oben drauf und der wird von der Färbung halt einfach bei weitem nicht so dunkel. Liegt vielleicht auch daran, dass ich zwei Bleche immer übereinander drin habe. Wenn man es mit nur einer machen würde, wäre es wahrscheinlich auch nochmal anders. Da wird es anders aufreißen, vielleicht auch die Farbe anders sein. Vielleicht hat dann auch, also nimmt das Brot zu viel Energie, weil es vier Brote sind anstatt zwei, anders auf. Das ist wie wenn man im Holzbackofen halt nur halb voll macht. Das ist auch gleich schwarzes Brot. Ja, das ist auch immer so die Diskussion bei uns, wie voll ist denn heute? Wenn man den Backofen zu voll macht, dann braucht es fürs Brot anderthalb Stunden, bis alles durch ist, weil einfach zu viel Masse drin ist. Oder die Hitze eben nicht überall rankommt oder nicht ringsrum an die Brote rankommt, das spielt da alles mit rein.
Ja, interessant, weil das hätte ich nicht gedacht, dass es tatsächlich so ein für dich so, weil du das gleiche Brot quasi in verschiedene Ofentypen backst. Ja. Ich habe gedacht, wenn du jetzt mit auch einer relativ hohen Hitze auch im Elektroofen quasi an das Brot rangehst, an die Anfangshitze, dass es da ähnliches Ergebnis zumindest erzielt.
Nee.
Bevor wir noch ein bisschen mehr über den Backtag schwätzen, wollte ich noch erzählen, bevor ich es nämlich vergesse. Ich habe ein cooles Projekt letzte Woche wieder gestartet. Und zwar habe ich das bei meinem Kollegen gesehen, eine vegetarische Bratwurst aus übrig gebliebene Weckle. Aber ich dachte, muss ich hier im Podcast unbedingt erzählen, weil ich es halt so cool fand. Also erstens der Gedanke halt irgendwie übrig gebliebene Weckle, also Brötchen für alle Nicht-Schwaben.
Genau.
Ich habe gerade Blitzgedanke, kennst du den Spruch? Sind die Wege weg? Sind die Elle, wer war da?
Ja, genau. Das verstehen bloß die Schwaben.
Das verstehen nur die Schwaben. Also kurzer Exkurs. Genau, und das hat ein befreundeter Metzger bei uns aus dem Ort, also in der Münkheim, ich hatte das beim Kollegen gesehen, die Idee kommt nicht von mir. Und ein befreundeter Metzger aus dem Ort, dem habe ich dann den Artikel geschickt aus der Fachzeitschrift. Cool. Und der hat mir jetzt die erste Prototype gemacht.
Genau.
Und hat mir vorher Bilder geschickt. Ich bin jetzt ja leider heute in Oeschingen, oder nicht leider, ich bin jetzt heute in Oeschingen, deswegen habe ich jetzt noch nicht probiert, aber ich werde auf jeden Fall berichten. Finde ich irgendwie eine witzige cool. Geschichte.
Weißt du, was da auch so, also ist das in irgendeinem Darm?
Wirklich keine Ahnung, also auf dem Bild sieht es aus wie eine richtige Bratwurst. Also er hat mir ein Bild geschickt, kannst du dir ja nachher mal zeigen, wo es anbrät in der Pfanne, also im Darm. Also keine Ahnung, wie es genau gemacht hat, also werde ich mir mal zu Gemüte führen.
Das ist wie Servietteknödel wahrscheinlich.
Ja, ich denke, dass es auch in die Richtung geht. Das ist Richtung irgendwas mit Knödelartiges, aber schon halt auch so Bratwurstgewürz quasi. Also irgendwie hoffe ich schon, dass es irgendwie auch an Bratwurst erinnert.
Okay.
Genau, und Gewürze finde ich auch gerade ein mega spannendes Thema. Ich habe dir ja oben auch noch Brot mitgebracht, unsere neue Brotsorte. Und da ist unter anderem dieses, also nicht, dass du es nötig hast, ich weiß, dass du selber genug Brot hast und heute auch Spacke hast. Dieses Weizen-Sesam-Krusch ist gerade mein neues Lieblingsbrot und da haben wir, habe ich dir schon erzählt, was ich da für Gewürz drin habe?
Nee.
Ah, nein, erzähle ich es noch nicht. Dann okay, muss ich noch Worte. Dann muss ich noch Worte. Aber ich finde, Gewürze finde ich gerade ein mega spannendes Thema, weil ich glaube, dass das in Bäckereien total unterrepräsentiert ist. Mhm. Also klar, bei Metzgereien spielt es eine andere Rolle.
Ja.
Habe ja gerade auch eine Führung noch durch die Metzgerei Grieshaber gekriegt.
Sehr gut.
Wo die Desiree Grieshaber mir auch erzählt hat, dass sie nur die Mono-Gewürze haben, also keine Mischungen, wie bei vielen Metzgereien, wo halt irgendwie ein fertiges Gewürz reinkommt und die wissen gar nicht genau, was da eigentlich drin ist. Also wird auch ähnlich wie ein bisschen bei Bäckereien, wo halt irgendwie Convenience-Produkte verwendet werden, ohne dass man genau weiß, was es eigentlich ist. Auf jeden Fall in Metzgerei spielt es natürlich ein großes Thema, dann spielt es, glaube ich, auch in der Küche ein großes Thema und ich glaube, dass man da auch jetzt gerade beim Kochen ja nochmal so den letzten Schliff irgendwie auch rausholen kann. Und in Bäckerei spielt die Gewürze eigentlich gar kein Thema. Es gibt Kümmel, es gibt irgendwie Brotgewürz, Fenchel, Kümmel, Koriander so, bei irgendwelche fränkische Brotlaibe. Richtig. Und das war es eigentlich.
Klee gibt es noch.
Ja, genau, Schabziger Klee gibt es noch, verwenden wir auch. Aber es gibt ja noch so viel mehr irgendwie an spannende Gewürze und ich glaube, da könnte man sich mehr damit befassen mit dem Thema. Und auf jeden Fall war ich gestern mit zwei Mitarbeiterinnen und mit meiner Frau natürlich in der Gewürzmanufaktur von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, weil, also das ist vielleicht der einige Begriff, Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall mit dem schwäbisch-hellischen Landschwein, ja. Und die haben noch so mehr oder weniger als Nebenprodukt, weil die halt für ihre Wurstmanufaktur, die ja inzwischen auch haben, auch Biogewürze brauchen, haben die selber eine Gewürzmanufaktur angefangen. Also im ehemaligen Schweinestall von dem Vorsitzende von der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft ist jetzt eine Gewürzmanufaktur drin. Und mega spannend zu sehen, die haben eine Kooperative in Serbien, auf Sansibar und in Indien. Und manche Gewürze werden auch noch in Hohenlohe angebaut, also Koriander und Senf zum Beispiel. Ah. Und halt auch wirklich nur die reine Gewürze. Und du kannst dir da auch ab 5 Kilo kannst du die Gewürzmischung auch selber zusammenstellen lassen und so. Aha. Also fand ich mega interessant. Ey, da hat es gekocht. Das war Wahnsinn. Das glaube ich. Dann haben wir da auch eine Führung gekriegt, haben uns das angeguckt und da ist echt ein Inder mit seiner Frau, ist da der Mischmeister. Und der macht halt die Gewürze oder ja, verarbeitet die Gewürze und dann waren wir da im Lager, ey, Wahnsinn, viele Gewürze. Auch reine Gewürze, auch alte Sorte, die da kultiviert werden. Dann haben wir auch so einen kurzen Film angeguckt, fand ich auch so ultra spannend, wie das halt dort gemacht wird in Sansibar. Halt totale, also ganz andere Landwirtschaft wie hier. Also alles im Urwald wächst alles nebeneinander. Bananen, ja. Neben Kaffee, neben Gewürze, Vanille. Wie Vanille aussieht, grün, ja. Am Baum, war total interessant. Und fand ich jetzt echt wieder spannend. Und deswegen das war jetzt Sesamkruste, jetzt auch mal ein Versuch, so mit Gewürze ein bisschen was zu machen. Mhm. Und es ist wirklich also kein gewürztes Brot. Es ist einfach nur so ganz dezent zur Abrundung.
Ja.
Ich bin mal gespannt, ob du es erkennst. Und löse es dann im nächsten Podcast
auf. Okay, da also bin ich auch gespannt. Weil also mit Gewürze habe ich jetzt vor allem bei den Kindern eher schlechte Erfahrungen gemacht. So Brotgewürz mit Anis und Kümmel und sowas, das haben sie relativ schnell beschlossen, dass es nicht ihr Geschmack ist. Wohingegen sie zum Beispiel Kümmel ganz toll finden. Sauerteig auch ganz toll finden. Also eher so das Gemaule, wenn es kein Sauerteigbrot ist, dann so, das schmeckt nicht und so. Fand ich auch, also wenn Kinder sowas sagen, das ist schon irgendwie, ja, ist ungewöhnlich, fand ich, aber kennen es gar nicht anders eigentlich. Ja. Und also wenn man dann woanders auch ein Brot bezieht oder so, dann ist das eher so, können wir das toasten? Das ist ein bisschen Röstgeschmack. Das ist der Running Gag jetzt mittlerweile bei uns zu Hause, können wir das toasten? Weil wenn es irgendwie eher so also durchschnittliches Brot ist, wenn es irgendwo herkam und nicht von uns oder so ist, dann wird es eher getoastet. Ja, aber klar, also mit Gewürze ist, ich habe früher ganz viel mit Gewürze gebacken, auch vielleicht manchmal mit zu viel Gewürze, auch sowas passiert und ich glaube, wir haben es letztes Mal schon besprochen, mit diesem Kardamom in dieser Zimtschnecke drin, das hat mich total angefixt und jetzt habe ich zufälligerweise hier jemanden im Ort getroffen, die finnische Wurzeln hat und mir erklärt hat, hey, das ist total standard nordisches Gewürz und sie bringt aus Finnland dann mit, also ich kriege jetzt nächste Woche was, das muss grob gemahlen sein und kommt es in den Teig mit rein und eben nicht als Pulver irgendwie, sondern in den Teig mit reingearbeitet und bin immer gespannt, also Okay. Könnte ich mir vorstellen, dass es so, also ich habe das ja aus Lübeck erzählt von dieser Zimtschnecke. Das muss sowas gewesen sein, weil das hat so einen Raum im Mund geschaffen. Und der Geschmack, der war plötzlich so gefühlt groß. Also das war irre. Und da, also das ist die Challenge für die nächsten wahrscheinlich Monate, Jahre, bis ich an das rankomme, was ich da gegessen habe. Das war mega.
Aber das interessiert mich auch. Also das muss ich unbedingt dann hier erzählen, wie das ist mit dem groben Kardamom.
Ja.
Und im Teig drin und so. Spannend.
Also sie hat gesagt, ich kriege auch das Rezept. Das ist quasi von ihr Oma, wenn ich es richtig verstanden habe, also aus Finnland kommt. Lass mir das übersetzen, sonst habe ich eh ein Problem. Und dann bin ich nein, sorry, da bin ich raus. Bei dem Thema bin ich raus. Aber ich finde es total spannend und auch so irgendwie auch andere Sachen mitzukriegen. Wir haben es da heute Morgen auch davon gehabt, wenn man irgendwo in Urlaub fährt, da gibt es eine Liste an Bäckereien, die man irgendwie abarbeiten muss, wo man einfach was anderes sieht. Weil so hier, natürlich gefällt es mir hier im Schwaben und ich finde es ganz toll, was Schwäbisch Gebäck und so, aber es gibt einfach noch so viel mehr. Und es gibt auch mal Gebäck, wo ich denke, ich bin froh, Schwabe zu sein, dass es nicht jeden Tag bei mir auf dem Tisch liegt. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, wie ein Kind ohne Brezel groß wird.
Ja, das verstehe ich sowieso auch nicht.
Da habe ich keine Kindheit gehabt. Also ohne Laugengebäck, das geht gar nicht.
Das weiß ich auch nicht, wie das funktioniert.
Also
Kinder ohne Brezel groß zu kriegen.
Ja, und ich denke, den anderen geht es genauso. Aber es ist total spannend, einfach zu sehen, was es da auch sonst noch so außen gibt. Und um den Bogenschlag auch auf dieses Backhaus wieder zu. Es ist total spannend, was in einem Ort schon an Vielfalt gibt und wer da welche Geschmäcker und Ideen und Standardrezepte hat. Und ich weiß nicht, ob dir das auffällt. Wir haben da eine wahnsinnige Bandbreite an Altersunterschieden. Also wirklich von die Kinder, die kaum laufen können und zum Gucken kommen, bis hin zu Leute, die Mitte 80 da ist, das haben schon immer so gemacht. Und wenn du mal fragst, wie das geht und die Rosinen in Sach eingelegt, das kann ich gar nicht aussprechen. Also ja, und das macht's aus. Und es ist schon in so einem kleinen Mikrokosmos so spannend, was da unterschiedlich passiert. Und auch so, ja, Brot kennt sein muss man nicht. Das war mir klar, dass keiner mehr sein Brot erkennt, wenn es am Ende raus ist. Und jetzt sind wir beim Learning der Woche. Für mich, also wir haben heute ein genetztes Brot im Holzbackofen gemacht. Und das hat so ein bisschen meine Befürchtung bestätigt. Ich habe es zu Hause hier schon ein paar Mal probiert, draußen im Holzbackofen genetzt zu machen. Das ist wahnsinnig aufwendig, das mit den nassen Händen und in dem Schapf und dann den Teig da rein und rechtzeitig und zum richtigen Zeitpunkt die Temperatur und den Teig da stehen zu haben. Und das waren wir heute zu zweit zum Glück. Aber ich weiß nicht, so 10 so leid würde ich jetzt nicht machen wollen. Also einer so zum Schluss, wenn alles schon safe ist, ist es gut. Ja, so zwischendrin finde ich es dann schwierig. Das kann ich, also, ja, da waren dann schon 18 Brote drin und das 19. Da haben wir zum Schluss noch, wenn alles schon quasi im Ofen drin war und nichts mehr passieren konnte. Und heute ist tatsächlich leider dann auch mal ein Brot mir von der Schippe gesprungen. war vielleicht ein bisschen aufgeregt, des prominenten Besuchers wegen. ja, und dann aber zum Schluss das genetzte Brot nochmal da reinzumachen, das war jetzt voll okay, aber 10 so Dinger da reinzuschießen, ist, glaube ich, wahnsinnig aufwendig.
Ja, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, wenn man dazu, ich glaube, wichtig ist, dass man zu zweit ist.
Absolut,
und ja. Wenn man den Teig auf den Punkt hat quasi, ja, und einer hat, also dann brauchst du wirklich eine Schüssel mit Wasser daneben, dass du immer den Schaff geschwind ausreiben kannst, dass du deine Hände nass machen kannst. Abzwicken, formen, rein, Mehl drauf, zack. Aber war spannend. Aber nimm uns doch vielleicht, bevor wir nochmal, oder bevor ich auch so ein bisschen aus meiner Sicht erzähle, was ich heute erlebt habe, vielleicht
bin total gespannt.
Uns und unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen mit. Wie läuft so ein Backtag ab bei euch im Backhaus? Vom ersten Anzünder bis zum letzten Spüler von der Zopfform?
Wir fangen noch vorher an, vor dem Anzünden.
Okay.
Das fängt eigentlich damit an, dass man guckt, ob man alles da hat, ob genügend Streumehl da ist, damit man nachher im Backhaus richtig schaffen kann, wenn es zur Sache geht, weil dann hat man keine Zeit für sowas. Muss gucken, dass die Bleche alle da sind und bereit liegen, Auskühlgitter und solche Sachen, das Brennholz vorbereitet ist, je nachdem, was man im Vorfeld gemacht hat, mehr oder weniger. Dann läuft im Vorfeld diese ganze Anmeldung. Jetzt in dem Fall habe ich einfach dich bei mir reingemogelt und gesagt, der Tobi, der macht heute 4 Brote, obwohl eigentlich nur 2 von mir waren und 2 von dir. Und da muss man eben gucken, dass der Backofen von der Auslastung her, also wir kriegen im Normalfall so 20 gescheite Laib in den Ofen rein, dass es eben passt, und wenn der erste Backgang voll ist, macht man einen zweiten und man muss ein bisschen hin und her schieben und am Ende gibt es noch Hefezöpfe. Das ist in der Organisation ein ganz schöner Aufwand im Vorfeld, weil dann jeder eben sich meldet und sagt, ich komme heute, und das bringt natürlich zum Glück jeder seinen fertigen Teig im Gärkörble mit. Wenn neue Leute kommen, haben die vielleicht noch kein Gärkörble, dann könnte es bei uns ausleihen, oder sie wissen noch gar nicht, wie es geht, dann kriegen wir das im Backhaus auch hin. Also wenn nicht ich Zeit habe, irgendjemand hilft dann auf jeden Fall weiter. Heute haben wir so jemanden gehabt zum Hefezopfbacken. Noch nie gemacht, und es ärgert mich ja dann schon fast zu sagen, das ist der Schönste, der rauskommt. ja, und dann geht es um 6 los. Ich war heute aber so aufgeregt, dass ich schon eine Stunde früh aufgestanden bin, weil der Bau Glockenschlag 2-mal ist halb, ich muss aufstehen, ich muss heute anzünden. Jetzt war aber schon 5:30, dann 5:30, okay. Und um 6 Uhr anzünden. Und weil wir immer nach dem Backen schon das Holz vorbereitet haben, im Normalfall, gucke ich dann am Freitag vor dem Backtag, dass genügend Holz drin gelagert ist zum Anzünden, je nachdem in Abhängigkeit, wie viele Brote wir drin sind. Wir machen natürlich anders Feuer, wenn nur ein Backgang ist oder wenn sich anstatt, keine Ahnung, 20 Laib nur 15 Laib angemeldet haben, dann brauche ich natürlich keine so große Hitze, wie wenn halt der Backofen 2-mal randvoll ist und am Ende noch der Hefezopf funktionieren soll. Ja, und dann zünden wir an und dann fahre ich ehrlich gesagt, wenn ich dann den Kaffee gemacht habe, der erste, und der in der Thermoskanne ist und dann die Ofenklappe zu ist und der Zug geregelt ist, dann fahre ich nach Hause. Und dann habe ich da Zeit vorzubereiten und meine Sachen zusammen und das Ei zum Bestreichen vom Hefezopf vorzubereiten und die Füllung vom Nusszopf zu machen und so Zeug, das mache ich dann morgens.
Deine Teige hast du am Freitag gemacht?
Die Teige habe ich, also ich habe ja dein Rezept umgewandelt benutzt. Das heißt, ich fange eigentlich am Donnerstagabend an, mit Vorteig, am Freitagabend den Hauptteig und am Samstagmorgen dann quasi genetztes Brotteig in den Ofen. Das ist aber alles schon fertig. Das ist auch der ganz große Vorteil für so einen Backtag, wenn man die langgeführte Teige macht. Die sind halt, ob du jetzt 10 Minuten früher oder später einschießt, das ist dem Teig egal.
Ja.
Oder Stunde früher oder später, ist auch egal. Und dafür, es ist super zum Vorbereiten, das ist genau das Richtige für sowas, weil ich habe ja dann im Vorfeld auch wenig Zeit, da was zu machen. Ich muss am Backtag selber eigentlich nichts machen, außer den Teig aus dem Kühlschrank zu nehmen, mitzunehmen und dann in den Ofen zu tun. Und dann habe ich Zeit, eben das alles vorzubereiten und dann muss man zweimal Holz nachlegen, gucke, dass es mit der Temperatur alles passt.
Wiegst du dein Holz?
Nee, mittlerweile mache ich das echt nach Gefühl und ich weiß ungefähr, wie viel es ist.
Und wenn du sagst, 15 statt 20 Brote,
ja.
Was heißt denn da? Was sagt denn dein Gefühl? Ein Scheitle weniger,
vier.
Oder?
Vier. Das kann ich dir so sagen, es sind vier Scheit weniger.
Okay,
ich leg, 5
Brote, 4 Scheide.
Ja, das hat sich jetzt einfach so ergeben aus der ganzen Erfahrung heraus.
Wie lange hast du gebraucht, bis du das im Griff getascht?
Gut, ich habe jetzt hier zu Hause ja schon fast 10 ergibt.
Ja,
zwar nur in kleine, aber nicht wie im Ofen, ganz andere Ofen. Funktionieren tun die sehr ähnlich. Und jetzt im großen Ofen haben wir ein Jahr lang geübt. Wo ich sage, jetzt brauche ich keine Waage und nichts mehr. Ich habe am Anfang mit Kiste geschafft, wo ich einfach das Holz reingestapelt habe und gewusst habe, okay, das ist Anfeuerholz, das ist zweite und dritte Mal nachlege. Das ist so viel Holz brauche ich zum Nachfeuern, wenn wir den zweiten Brotbackgang machen zwischendrin. Wobei, da habe ich dann mit komplett offenem Zug das Ganze gemacht. Da ist quasi die ganze Wärme raus. Jetzt weiß ich aber, dass man den Zug ja schließen kann, solange bis vorne rausraucht. Das ist die perfekte Zugstellung. Oder wenn der Ofen nicht mehr rauscht, also die Temperatur nicht mehr abhaut, dann ist es auch die richtige Zugstellung.
Das ist mein Learning der Woche übrigens. Das muss ich vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären, weil ich finde, fand das wahnsinnig interessant. Ja. Weil ich habe ja auch den Häusler, den kleinen Holzbackofen und ich nutze den ja nur so meistens zum Pizzabagger oder so.
Ja.
Aber das wusste ich tatsächlich nicht und das ist vielleicht für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin auch interessant, wenn jemand mit Holzbackofen schafft.
Genau, also das war jetzt auch für mich ganz spannend. Wir waren bei der Firma Häusler zum Backofen anheizen lernen und hatten den aber schon fast ein Jahr lang in Betrieb. Und das Gute daran war, wir konnten tatsächlich über Details uns unterhalten, weil wir wussten, wie viel Brot passt rein. Wir haben eine Bierzelt-Tischgarnitur im Backhaus stehen und alles, was auf diesen Tisch geht, geht genau auch in den Ofen rein. Also alles, was auf den Tisch drauf passt, ist ausreichend. Das kriegen wir locker reingeschoben. Und sobald es nicht mehr auf den Tisch drauf ist, ist er eigentlich zu voll. Und das ist so eine Erkenntnis. Das haben wir dann irgendwann selber kapiert, dass es so ist. Und wir haben am Anfang wahnsinnig viel Holz in dem Ofen verbrannt. Und Temperatur war eher so mal zu viel, mal zu wenig, schwierig zu regeln. Und irgendwann hat uns jemand erklärt, dass man mit der Zugklappe da ganz viel regeln kann. Und die perfekte Verbrennung passiert eigentlich, wenn der Ofen nicht mehr rauscht. Das ist im Prinzip eine Zugklappenstellung. Wenn man es optisch, also wenn man nicht im Ofen zuhören möchte, sondern wenn man guckt, das ist die Zugklappenstellung in dem Augenblick, wo vorne aus der Klappe Rauch rauskommt. Muss man es ein ganz kleines bisschen wieder aufmachen. Das ist die perfekte Sauerstoffzufuhr im Verhältnis zu, wie viel Wärme auch nachher aus dem Kamin rausgeht. Und dadurch haben wir pauschal, Stand heute, wir sagen, das Brennholz halbiert, was wir für einen Backtag brauchen.
Wahnsinn.
Ja. Also wir brauchen viel, viel, viel weniger als früher. Einfach nur wegen dieser Zugklappeneinstellung. Und die Temperatur verteilt sich anders im Backofen. Vorher war es so, ich hatte da, wo es Feuer war, wahnsinnig viel Temperatur im Stein. Da waren auch die dunklen Brote. Und eher am Rand war es dann so heller. Und jetzt kriegen wir es hin, dass man auch, weil die Glut anders natürlich verglüht, besser verteilt ist, nicht mehr so schnell abbrennt und die Wärme sich ganz anders in dem Ofen drin hält oder bewegt, eine viel gleichmäßigere Wärmeverteilung und ein wesentlich besseres Backergebnis. Jetzt schaffe sogar ich, dass die Brote ausreichend hell sind, damit sie im Backhaus akzeptiert werden. Ja, für mich ist zwar ein bisschen zu hell, aber es ist okay. Also macht es ja aus Spaß und es ist, ja, wir machen es eigentlich eher zum Kaffeetrinker als weniger zum Brot verkaufen oder das machen wir ja gar nicht, aber der Mehrheit, also wir kriegen es jetzt hin, ein mehrheitsfähiges Brot aus dem Ofen zu holen. Ich weiß mittlerweile auch, welche Ecken das Brot dunkel machen, da tue ich halt dann meins hin oder vom Emma oder wer auch immer da jetzt eher dunkles Brot gerne hat und hellere Brote lieber ein bisschen weiter vorne. Und dann funktioniert das relativ gut. Aber diese Zugklappenstellung war wirklich echter Gamechanger, was das Brennholz angeht, auch die Menge. Das hat wirklich ganz viel ausgemacht. Und das macht es dann aber auch entspannt, weil in der Anleitung sagt, ja, man muss dreimal nachlegen. Und ich lege mittlerweile tatsächlich die Hälfte vom Brennholz von vornherein rein. Zum einen haben wir weniger Rauchentwicklung. Das freut alle Nachbarn. Und zum anderen, ich muss einfach weniger machen. Das heißt, ich habe viel mehr Zeit, um daheim nochmal einen Kaffee zu trinken und meine Sachen in Ruhe zu machen. Dann gehe ich nachlegen. Und dann brennt es eine Weile und eine halbe Stunde, bevor das Brot eingeschossen wird, räume ich den Ofen aus. Dann ist im Idealfall eigentlich fast alles an Holz nur noch Asche. Mhm. Bisschen Glut ist noch da. Die kommt in der Aschekaste. Und das ist vielleicht auch was, was, also zumindest hast du mir das so signalisiert, da bin ich auch absolut Schwabe. Für das Zwischenfeuer oder für den nächsten Feuergang an dem Tag hole ich einfach die Glut aus dem Aschekaste wieder raus. Und das ist nichts anderes wie Holzkohle. Wenn die Luft kriegt, fängt die an zu glühen. Ich brauche keinen Anzünder mehr, ich lege nur ein bisschen Scheide oben drauf und dann habe ich aber quasi sofort wieder Hitze im Ofen und wirklich das Holz bis zum letzten auch also bis es wirklich nur noch Asche ist, ausgenutzt. Da bleibt fast nichts unverbrannt übrig.
Ich weiß, was du meinst, weil das Ausräumen, das tut mir manchmal richtig weh, ja. Weil das ist eigentlich die perfekte Glut.
Genau.
Also du könntest gerade ein Würstchen nachher grillen und dann räumst du das eigentlich raus, aber du musst es ja dann raus.
Also ich kenne Backhäuser hier in den umliegenden Dörfer, zwei Stück, die räumen dann den Backofen aus, ein riesen Aschekasten und am nächsten Tag hole die Holzkohle zum Grillen daraus und zünde damit ihren Grill an. Schwabe halt, ne? Ja,
ja. Schon wieder Schwabentipps, also.
Ja.
Okay, also, Sechse anzünden,
genau.
Zweimal nachlegen, Teig mitbringen, dann, und dann geht's los, also so ein bisschen Backen. Um 8:30 wird ausgeräumt, dann genau. Lasst ihr auch nochmal den Ofen abstehen.
Ganz wichtig.
Um 9 wird eingeschossen. Das heißt, alle, die auf 9 terminiert sind, müssen auch um 9 da sein, oder wie handhabt ihr das?
Ja. Also heute hat es wirklich ganz toll geklappt, um Schlag 9. War jeder da,
stimmt, ja.
Alle Brote am Start und dann geht es ganz schnell mit dem Neimacher. Aber es ist wirklich so, also mir wartet da auch nicht lang, weil die Hitze ist, also kühler werden kann der Ofen schon, aber die Hitze, die weg ist, die habe ich verloren. Ja. Und deswegen, wir gucken schon, dass man um 9 wirklich pünktlich startet, vor allem, weil es hinten raus am Ende irgendwann sich um eine halbe oder dreiviertel Stunde rauszieht und dann wird der Tag schon auch ganz arg lang. Also wenn du die erste Brote schon um 10 Minuten verzögert hast und dann klappt es mit dem Zwischenfeuer mit der Temperatur vielleicht auch nicht so gleich, dann bist du beim zweiten Backgang schon fast eine halbe Stunde hinten dran und beim Hefezopf eine dreiviertel Stunde und dann passt eigentlich der ganze Zeitplan, den wir sonst so haben, fast nimmer. Also 9 Uhr ist schon die erste Runde, ist quasi da sein. Die meisten kommen so 10 vor.
Okay, dann hast du das Brot drin. Dann hast du ja gerade schon richtig gesagt, du machst das zweite Feuer mit der alten Asche oder mit der alten Glut. Das fand ich auch total spannend, dann zu sehen. Du hast dann nochmal Holz reingelegt, hast ein bisschen pustet und glaube einen Anzünder dazu gelegt und das war's.
Keinen Anzünder.
Oder keinen Anzünder ohne. Sogar.
Genau.
Und dann war ich kurz weg bei der Metzgerei Grieshaber.
Genau.
Und dann räumt ihr nochmal aus oder wie lange ist dann der Prozess nochmal des Anheizens?
Halbe Stunde.
Also einfach noch einmal abbrennen.
Halbe Stunde, aber da ist ganz wenig Holz drin, auch nur kleine Hölzer, damit die eine halbe Stunde auch wirklich abbrennen können. In der Zeit haben wir Pizza gemacht, während Glut und Feuer im Ofen war. Das geht linke Seite Feuer, rechte Seite 4 Pizzen. Nach 2,5-3 Minuten kommen die raus, dann schiebe ich das Feuer nach rechts, dann kommt auf der linken Seite die Pizzen rein und dann verteile ich die Glut. Und dann räume ich um 10:30 quasi aus, lasse den Ofen bis um 11 abstehen und dann ist auch wieder um Schlag 11, zweiter Backgang, alle Brote rein. Dann ist Klappe zu.
Und was für Temperatur sprechen wir da beim Eischießen?
Das Thermometer sagt 320 Grad.
Und beim ersten? Also ist das ein Unterschied?
Ja, das ist ein Unterschied. Meistens ist der zweite heißer wie der erste, weil der Ofen einfach schon Grundwärme hatte. Jetzt war es aber, weil ich ja letzte Woche schon gebacken hatte, auch das merkst du im Ofen total an, wie oft, also ist er einmal im Monat Betrieb oder war es zwischendrin nochmal in Betrieb, weil dann nimmt er viel schneller die Wärme auf. Jetzt war das Gebäude schon warm. Auch das macht wahnsinnig was aus. Dafür zieht der Kamin dann nicht ganz so gut, wenn es so warm ist. Also auch das jetzt spielt alles damit rein. Deswegen fange ich ja wirklich um Schlag 6 an mit Feuermacher, weil da habe ich noch so eine Viertelstunde Puffer. Für je nachdem, wie der Ofen zieht oder nicht zieht, kannst du nochmal quasi ein Starterfeuer mit 2 Anzünder mehr machen, damit der Kamin irgendwann funktioniert. Das ist so ein bisschen der Puffer, den wir da haben. 3 Stunden braucht man nicht unbedingt. Also man kann es auch in 2,5 machen, wenn es richtig gut läuft und das Wetter mitmacht. Aber ansonsten 6 Uhr Start, 9 Uhr erstes Brot, 11 Uhr zweites Brot und um 12 Uhr kommt es raus und dann kommt um 12.10 Uhr, 12.15 Uhr, wenn der Ofen nochmal abgestanden ist, dann Hefezöpfe, heute war jetzt kein Zwiebelkuchen dabei, aber sonst Zwiebelkuchen und lauter so Zeug eben rein. Genau, und das ist dann nach einer halben, dreiviertel Stunde, je nachdem wie viel auch drin ist, heute waren es verhältnismäßig wenig, waren bloß 5 Hefezöpfe. Dann war es jetzt, ich glaube, nach 35 Minuten habe ich sie raus. Sonst ist es eher so dreiviertel Stunde, wenn der Ofen voll ist. Gehen 8 große Bleche rein und dann ist auch gut.
Und wie viel Grad hat er dann am Schluss noch für die Hefezöpfe?
Wenn wir die Hefezöpfe reintun, zeigt das Thermometer 240 an. Ich glaube es aber gar nicht, dass es so 240 sind, weil sonst würde der ganz schön verbrennen eigentlich. Wenn sie raustust, hat der Ofen noch 190 Grad. Also ich glaube, da gibt es eine Temperaturdifferenz zwischen Thermometer und tatsächlich. Ich glaube eher, dass es vielleicht am Anfang wahrscheinlich so 190, 200 sind und wenn dann die Hefezöpfe reinkommen, fällt es relativ schnell auf 180, 170 und da bleibt es dann auch relativ lang. Schau, wenn mir morgen in den Ofen gehen würde, morgen früh um 10 hat er immer noch 150 Grad. Also gemessen innen drin auch. Ja. Das ist dann zum Dörpsch machen und sowas super gut. Da haben wir auch jemanden gehabt, der hat da Chilis drin getrocknet. Also auch sowas funktioniert super gut. Ja.
Pumpernickel.
Sowas wäre auch was, Stunden. Ganz genau. Ja. Also ich habe das schon ein paar Mal überlegt, das wäre auch voll gut.
Ich mal gucken, wie lange das noch hält, dann, wenn halt wieder Masse reinkommt. Also.
Versuch wäre es wert. Also ich habe das jetzt echt, vor allem auch, weil in der letzten Folge mit Eva das Thema ja, also und ich liebe Pumpernickel. Ja, eigentlich wäre das auch so richtig schwabemäßig, auch noch die letzte Grad Celsius Temperatur mitnehmen, bloß nichts verschenken, was man da reingesteckt hat. Wäre schon mal eine Überlegung wert, auch das zu machen, weil eigentlich ist ja auch da nicht viel Arbeit. Du tust das Brot rein und irgendwann tust du es halt wieder raus.
Genau, und am Schluss, ehrlich gesagt, ist wurscht, ob es nachher 16,5 oder 16 oder 17 Stunden drin war, weil am Schluss hat der Ofen dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen über 100 Grad oder knapp unter 100 Grad auch wahrscheinlich eher. Und da ist ja Wasser drin in der Kästchen und so, da passiert, also es wird nicht hart oder so.
Kann nichts passieren.
Passiert erstmal nichts.
Ja, spannend. Genau, und dann wird am Ende aufgeräumt, Bleche abgespült. Wir tun das Holz für den nächsten Backtag gleich in den Ofen rein. Das spricht ein bisschen gegen Pumpernickel, dass man das ja dann quasi gleich ins Holz reintut. Weil zum einen spart man sich das am nächsten Morgen, dass man das morgen nicht machen muss. Und das Brot, das Holz, was jetzt drin ist, das ist natürlich fürs Anzünden nächstes Mal perfekt getrocknet. Das startet quasi gleich. Und in der Regel sind, also gerade wenn so jetzt wie heute Backtag war, auch immer irgendwie Kinder da, die freuen sich wie Bolle, wenn sie da drei Scheit Holz transportieren dürfen und sind völlig im Glück und Holz in den Ofen und dann ist das total cool und dann, dann ist so ein Backtag dann auch irgendwann rum und das Schöne ist eigentlich, dass so viel unterschiedliche Leute kommen und das nutzt, um, also wir machen das natürlich als Dorfmittelpunkt zum Schwätzen und dass man sich trifft und austauscht und Sauerteig und sonstige Themen austauscht. Auch solche Sachen laufen natürlich in der Zeit und Rezepte und was hast du heute gemacht? Und hast wieder, wie üblich, hast ganz furchtbar geworden. Heute hat er mein Teig, das war gar nicht. Und dann kommt da Brot raus und denkst, boah, eins schöner als das andere. Gehört auch dazu und das macht es dann aus. Und wenn dann so ein Tisch voll frisch gebackenes Brot da liegt, das ist einfach auch ein ganz tolles Bild, finde ich immer wieder. Ich freue mich da ganz arg, wenn du das so siehst, was aus so ein bisschen Material am Ende rauskommt aus so einem Ofen. Das ist und auch mit Holz, also wirklich ursprüngliche Mittel, gar nichts Kompliziertes eigentlich. Gell? Ein bisschen Feuer und ein bisschen Wasser, Mehl und Salz, das ist richtig gut.
Das Besondere liegt ja im vermeintlich Einfachen.
Absolut.
Also spannend. Ja, ich fand es auch total beeindruckend heute, muss ich sagen. Also bin ja ein bisschen nach dem Anzünden gekommen. Ich wollte zum Anzünden eigentlich da sein, aber bin rechtzeitig aus dem
Bett gekommen. Hast nichts verpasst, Feuerzeug reinhalten.
fand es wahnsinnig spannend. Mich hat total beeindruckt, also mich in mehrere Sachen beeindruckt. Zum einen dieses Bild von den verschiedenen Brote auf dem Tisch, bevor sie in den Ofen gekommen sind, weil es gab wirklich total unterschiedliche Brote. Also ich merke, wir sind hier noch mehr Richtung, also von uns aus gesehen noch, also näher an Stuttgart dran. Wir sind halt eine komplette weiße Mischgegend hier, habe ich das Gefühl. Ja. Weil wir sind ja Nordwest Baden-Württemberg und da ist ja schon, es geht ja schon langsam ins Fränkische rüber. Bei uns sind die Brote schon dunkler.
Stimmt.
Also ich habe schon dann gesehen, irgendwie alles, irgendwie helle Brote, so richtig. Wenig Rockeranteil. Fand ich spannend. Dann waren Brote drin, also mit Karotte. Ich habe ehrlich gesagt auch jeden Teig angeklagt. Ich hoffe, das war
voll okay.
Und habe immer geguckt, okay, was für einen Stand haben die? Das hat mich immer interessiert. Wie ist der Garzustand? Und sind die über Nacht im Kühlausbiss? Ich glaube, dass ganz viele das über Nacht im
Kühlausbiss machen. Mittlerweile.
So war mein Eindruck zumindest. Und wahnsinnig, also zum Beispiel das Brot mit Karotte fand ich Wahnsinn, wie hoch das war und total stabil.
Ja. War Kugel.
Das war Kugel. Das war Kugel. Das war ja Wahnsinn, wie das aufgegangen ist im Ofen. Das war ein Riesenteil, was du daraus zog hast später.
Das ist hinten im Hitzeschutzschild ist das geklemmt, weil ich es ganz hinten reingemacht habe, blöderweise nicht drüber nachgedacht. Und dann ist es so aufgegangen, dass es quasi echt hängen geblieben ist. Ja. Ich habe es quasi unten rausziehen müssen. Das wollte gar nicht raus.
Also da war ich da total baff. Das muss relativ helles Weizenmehl gewesen sein, aber total spannend. Und ich fand es so schön, weil ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, weil dann bin ich ja auch gefragt worden, warum ich heute hier bin und was mich daran fasziniert. Und das ist halt so anders Bagger wie bei uns. Also gar nicht jetzt wertend gemeint, weder gut noch schlecht, sondern halt total anders. Und es geht halt nur ums Bagger. Klar, du sagst, es geht auch ums Schwätzen und so, ist ja logisch, aber es geht einfach ums, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es geht nicht um betriebswirtschaftliche Themen, sondern es geht einfach nur um das Bagger. Was schmeckt mir und wie schmeckt mir mein Brot? Und diese Vielfalt zu sehen, fand ich halt wieder total faszinierend. Und dann halt echt Brote, wie du sagst, ja, ich habe das, also du hast mir das ja schon angekündigt, dass das wahrscheinlich kommt, dass Leute sagen, ah, heute ist mein Teig gar nicht gewesen, und das kam dann auch, und Teige, wo oben relativ verhautet waren, Teige, wo dann einer gesagt hat, ah, irgendwie war, musste ich nochmal rausnehmen aus dem Körble, und der Teig war zu weich, und du hast das dem Teig auch angesehen, dass er einfach war zu weich, und aber nicht schlimm oder so, sondern jeder hat halt seins gebracht, und ich habe zu dir ja auch im Vorfeld gesagt, ich glaube, wenn ich nicht backen könnte, also wenn ich jetzt mich so neu versetze, ich hätte, würde da ganz schön Druck empfinden, wenn dann, also jeder hat ja dann auch so ein bisschen geguckt, wenn man dann die Letzte, die dann zu ihr Brot brachte, dann hat das Handtüchle geklopft, und gleich jeder hatte so ein bisschen gleich Kommentar und so, also schon auch Druck in Anführungszeichen, finde ich spannend. Und auch mutig, dass Leute da einfach Lust drauf haben. Und genau, ich durfte ja dann, das war jetzt gar nicht mehr beabsichtigt, da durfte ich ja dann assistieren beim Eischießen. Da war ich dann auch ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil ich ja mich auch nicht blamieren wollte und vor allem dafür verantwortlich sein wollte, dass irgendwie ein Brot auch kaputt geht.
Ja.
Das ist ja schon dann du für
mich. Ich hab's dann gemacht, das war okay.
Das fand ich total spannend. Und dann war ich ja zwischendurch weg. Und ich mag, also ich, wie du es auch gerade gesagt hast, ich mag das auch im Garten, obwohl ich es nicht so oft mache, wie ich gern machen würde, dieses Ursprüngliche, also wirklich dieses Holzfeuer ist einfach so, weil das ist einfach ein Erlebnis. Wenn das dann so knistert, das ist ja wirklich auch große Fläche bei euch, nochmal größer als wie bei mir, in dem Privat Holzbackofen. Und das fand ich faszinierend, dann fand ich einfach spannend, wie du es auch gesagt hast, was für unterschiedliche Leute so kommen. Dann war ich ja zwischendurch weg, und als ich dann zurückgekommen bin, ich muss gestehen, ich war länger weg als geplant, es war einfach auch mega spannend, da mit so einer Krise. Als ich zurückgekommen bin, war halt wahnsinnig viel los auf einmal. Also morgens sind dann viele auch wieder gegangen, und ich sage, sie kommen dann wieder oder sie lassen jetzt Brot sich von jemand anders mitbringen.
Genau.
Und dann war da richtig was los. Und dann standen die Leute schon irgendwie außerhalb vom Backhaus, und dann war gerade eben der zweite Brotgang aus dem Ofen gekommen, und dann war ja echt jung und alt, also Leute auf der Picknickdecke unterm Obstbaum und Kinder und Omas, Opas, und es wurde gerade fleißig diskutiert über das dunkle Brot mit Kürbiskerne oben drauf, das wirklich schon in der, also ganz nüchtern betrachtet, in der Richtung zu schwarz war. Und dann hast du, warst glaube ich ganz froh, dass ich gerade gekommen bin, weil ich habe das Gefühl gehabt, die Menge hat sich gegen dich verschworen. Bisschen übertrieben gesagt, nee. Und ich habe dann auch gesagt, ja, ich mag das, also, aber ich mag auch dunkel gebackene Brote, also ist einfach auch meine Vorliebe oder Typsache. Und das fand ich spannend, aber ich kann es bestätigen, dass es so war, dass schon am ersten Backgang, da haben wir dann so ein bisschen ins Plaudern gekommen, ich weiß gar nicht mehr, was wir da diskutiert haben. Tobi, guck doch mal bitte, ob das Brot ist. Fand ich ganz interessant. Und dann war es einfach auch wahnsinnig schön, so diese Begegnung mit Menschen. Mich hat ja niemand gekannt und ich die Leute auch nicht, aber wir haben da diskutiert über Sauerteig und über Hefe, ja, was ist besser oder wo ist der Unterschied, und über die, also angefangen vom Bäckereisterbe, über die Ausbildung im Bäckerhandwerk, halt alles hoch und runter, oder nicht alles, einiges hoch und runter diskutiert, und das war total schön, weil das halt unser gemeinsamer Nenner war, auf dem wir dann diskutieren konnten, und das war dann total spannend für mich, und und was mich auch total beeindruckt hat, muss ich sagen, wie viel Engagement ihr da reinsteckt. Also ich habe es auf der Herfahrt mir schon überlegt, so einmal im Monat sich da so einen Samstag aus die Rippe zu schneiden, und du hast kleine Kinder und ich weiß ungefähr, was das bedeutet, gerade im Juli hier uns Fußballabschluss, da Kindergarten-Sommerfest und so, also einfach
genau das.
Viel und am Wochenende und ein eigenes Haus, und da machst du noch einen Podcast und backst ja auch so ein Spiel, also kann ich echt nur den Hut ziehen, dass ihr da so viel Engagement reinsteckt, und ich glaube, der Ort profitiert halt davon.
Ja, also es profitiert, ich glaube, es profitieren alle davon.
Glaube ich auch,
ja. Das ist mit eigentlich der größte Antrieb überhaupt. Also wir hatten hier das Glück, also meine Frau und ich sind ja beide nicht hier aus dem Ort. Und wir sind hier so offen aufgenommen worden. Und es ist auch ein Stück weit eine Chance, sich in so eine Dorfgemeinschaft einzubringen, wenn man sich da eben ein bisschen engagiert. Und das, was du aber an der Stelle wieder zurückkriegst, das ist zum einen unbezahlbar. Und ich bin jetzt im Ort, keiner weiß, wie ich mit Nachnamen heiße. Ich bin halt der Tobi vom Backhäusle. Und da ist ganz klar, wer ich bin. Ja? Aber also, oder sie fragen noch, wo er wohnt. Auch das ist noch ein Merkmal. Ja? Also Nachname und so, alles egal. Der Tobi vom Backhäusle. Und jeder weiß Bescheid. Und am Ende, wenn die Leute dann nach Hause gehen, und das ist ein bisschen was, das macht mich, das erfüllt mich und das macht mich auch stolz, Teil von so einem Projekt zu sein. Diese Idee ist ja jetzt nicht meine persönliche Idee gewesen. Natürlich habe ich hier mit Backen und mich engagiert und so, aber das ist eine Idee, die kam aus dem Ort. Das war eine Bürgerbefragung, und aus dieser Bürgerbefragung war das Backhaus ein Projekt, wo man gesagt hat, oh, das wäre doch gut, wenn man das hier macht. Und natürlich braucht es dann jemand, der sich dahinter klemmt und das organisiert und dranbleibt und eben auch vorantreibt und guckt, dass es am Ende auch ins Laufen kommt. Aber es ist der Ort, der das annimmt und das voll mitlebt. Und das ist das so wunderbar Schöne. Und ich wäre, glaube ich, mit der Hälfte von den Leuten niemals ins Gespräch kommen, die jetzt da kommen. Und das ist schon ein Wahnsinnsaustausch. Und es ist alle, weil du sagst, wir leben alle auf diesem Nenner Brot backen, selber was machen. Und auf der Ebene kann ich plötzlich mit Leuten unterhalten, die würdest du das ganze Jahr nicht sehen. Und das ist schon, also das gibt mir ganz viel, deswegen betreibe ich das vielleicht auch so exzessiv. Und natürlich habe ich Spaß am Backen, das ist schon auch ein bisschen persönliche Ehrgeiz. Und ich habe heute für mich so gedacht, nach ziemlich genau einem Jahr, dass der Ofen da ist, wenn ich überlege, das erste Mal backen, was da für Brote auf dem Tisch gelegen sind. Und wenn ich jetzt reflektiere, was heute da war, es ist unglaublich, wie sich auch die Leute zum Backen kommen in diesem nur einem Jahr und verhältnismäßig vielleicht 12-mal Backen mit den Broten entwickelt haben, was für Themen wir heute diskutieren und wie die Brote alle plötzlich ähnliche Größe haben. Wir hatten heute ganz, ganz wenig, die kleinen oder ganz groß, also diese Abweichungen, die gab es heute fast nicht mehr. Am Anfang war das, da haben wir Laibe, die waren gefühlt 500 Gramm Mehl und da waren Laibe, die waren gefühlt eher so fast 2 Kilo Mehl. Und das in einem so einen Ofen unterzubringen, weil die natürlich auch alle unterschiedlich fertig werden und so, das war maximale Herausforderung, aber jetzt ist wirklich so, jetzt funktioniert das jetzt, natürlich haben sie jetzt auch alle 10 Gärkörble und in allen Größen und Formen und keine Ahnung was, aber jetzt sind wir wirklich, jetzt macht es richtig Spaß, weil jetzt kannst du an den Feinheiten diskutieren und gucken und mit Haut und ohne und Gärkörble und mit Folie drüber und mit Haube oder ohne oder das, jetzt ist richtig, richtig cool, weil die Leute einfach das total angenommen haben und da ich hoffe, es ist auch so ein bisschen bei dir heute, die haben so einen Spaß daran und finden das total cool, das Thema und jetzt haben wir das gekauft, jetzt haben wir das Mail probiert und das ist so ein Feuer, das man ein Stück weit da jetzt auch merkt, wo das überspringt und Leute, wo die Kinder aus dem Kindergarten zum Backen bei mir waren, wo jetzt dann die Mutter kommt und sagt, ja natürlich, und hilft es auch, bin ich dabei und Brot und plötzlich und jetzt kommen die Kinder schon, jetzt kommt die Mutter alleine und so kommst du da plötzlich zusammen, das ist Wahnsinn, was sowas mit einem macht.
Was ich auch, ja, ich fand das auch total faszinierend und es ist mir gerade auch gekommen, dass das eine zu mir auch gesagt hat, dass sie merkt, dass halt sich alle auch weiterentwickeln jedes Jahr. Und wohl gibt es ja auch von dir eine Liste, bei welchem Getreidemischungsverhältnis, wie viel Hefe und wie viel Gärzeit und so. Also auch spannend. Und was ich auch für mich halt wieder bestätigt hat, ist, dass das Thema Brot und Backe
das verbindet
und das ist was je, also Ich weiß ja gar nicht, wo die Leute, also ich kenne ja die alle gar nicht und habe keine Ahnung, wo die herkommen, was die beruflich machen. Das war aber auch völlig egal heute, weil, also ich glaube, es gibt wenig Themen, vielleicht noch Fußball, aber da sind auch nicht alle dabei, aber es gibt so wenig Themen, wo irgendwie jeder und jede eine positive Emotion dazu hat. Und,
genau.
Und ich finde auch wieder spannend, muss ich auch ehrlich sagen. Das ist ja nichts Neues.
Nein.
Es ist ja was Uraltes.
Das ist ja das Geile dabei.
Ja, und das sage ich auch immer bei. Auch besser, wenn ich für irgendwelche Brotvorträge bin oder so. Auch was wir machen und was auch mit Sauerteig, das ist ja alles Steine alt, das ist ja überhaupt keine neue Erfindung. Aber irgendwie war es über Jahre, also ich kann mich erinnern, als Kind, wo ich aufgewachsen bin, da gab es auch ein Backhäusle. Mhm. Und da hat man auch irgendwie Backe. Wir waren da zwar nie dabei, aber da ist auch immer Backe geworden und so. Aber wo gibt's, wo gab es das die letzten 20 Jahre? Jetzt kommen diese Backhäusle wieder. Also
genau.
nicht nur bei euch, sondern ja bei anderen auch. Und es ist so spannend, weil irgendwie alles kommt irgendwie wieder. Und es ist so irgendwie auch schön, dass man so was, wie du da aussagst, was Einfaches. Also,
genau.
Aber man begegnet sich auf diesem Nenner Brot und es war auch völlig wurscht, dass ich jetzt irgendwie der Bäcker bin, der eigene Bäckerei hat und schon 20 Jahre Bäcker ist. Es war egal und wir haben trotzdem über Sauerteig diskutiert.
Natürlich.
Und klar habe ich zu viele Themen eine sehr klare Meinung und die habe ich heute auch gesagt, aber ich fand es trotzdem auch so spannend zu hören, dass die Zimtschnecke, die dann nachher morgen auf dem Tisch stand, aus reinem Levito Madre Teig waren, ohne Hefe.
Ja.
Also Wahnsinn, kann ich echt nur den Hut ziehen, wenn jemand sich so mit so viel Leidenschaft und so viel Passion in so ein Hobby, für die meisten oder für alle denke ich nur ein Hobby, da so ein Neifuchs.
Also die Zimtschnecke, die waren von der Claudi, Grüße, die waren sensationell. Es ist auch keine mehr übrig geblieben, hätte ich nie gedacht.
Waren viele.
Es waren richtig viele, aber es ist nichts mehr übrig geblieben.
Das habe ich auch schon gesagt, die Zimtschnecke, habe ich vorher nicht gesagt.
Ja, sehr gut, stimmt, ich auch.
Aber über das Thema Zimt haben wir dann vorher auch noch diskutiert, das ist hier vielleicht auch richtig. Mal ganz interessant, weil ich habe vor Jahren, schon inzwischen, genau, und zwar in der Brotsommelier-Ausbildung, habe ich das gecheckt, dass es gibt ja verschiedene. Klar, es gibt wie bei Alex, wenn wir beim Thema Gewürze, es gibt verschiedenste Arten von Gewürze. Und ich habe gelernt, es gibt bei Zimt hauptsächlich die, ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Sorte gibt, aber ich kenne nur Cassia und Ceylon-Zimt. Gibt es natürlich sicher noch Untersorte. Und der Cassia-Zimt ist vor Jahren mal durch die Presse gegangen, weil er in großen Mengen verzehrt. Ich weiß es gar nicht, hat er eine irgendeine Wirkung.
Berauschende
Wirkung. Eine berauschende Wirkung. Oder ich weiß nicht, auf jeden Fall eine gesundheitsgefährdende Wirkung oder keine Ahnung. Und alle haben angefangen, diesen Cassia-Zimt zu verbannen, jeder nur noch Ceylon-Zimt, um dieser Diskussion zu entgehen. Jetzt sind diese Grenzwerte aber so hoch, so viel Zimt isst eh niemand. Also auch wenn Zimtschnecke ja geheilt werden, überall, so viel Zimt isst niemand. Und ein Dozent in der Brotzimmer-Ausbildung hat uns damals erklärt, ey Leute, nehmt den Cassia-Zimt, der schmeckt so viel besser als dieser Ceylon-Zimt. Hat übrigens auch dieser Gewürzguru gestern in der Gewürzmanufaktur wieder bestätigt.
Okay.
Die haben Ceylon-Zimt. Ja, die haben Ceylon-Zimt tatsächlich, aber er hat gesagt, der Cassia ist der bessere. Warum weiß ich jetzt gar nicht, warum die Ceylon haben? Übrigens war das auch interessant. Wusstest du, wie Zimt gewonnen wird? Also das ist ja eine Rinde.
Ja.
Und der hat das auch erklärt, das sind Sträucher, glaube ich, am Anfang. Das wird dann so einem relativ dicken Stamm wie bei einem Baum. Und dann wird es mit so einem Messer, wird es so rechts und links, so 2 mm dick, wird es abgeschabt.
Ja.
Und das ist aber nur für den gemahlenen Zimt. Diese Zimtstange, die funktioniert nochmal irgendwie anders. Ich habe es gar nicht ganz verstanden. Da wird irgendwie die Äste gekappt.
Aha.
Und dann wird es von Hand so eingerollt. Also es ist anscheinend pure Handarbeit. Wird dann da ausgelegt, als Meterware getrocknet und dann irgendwie gekappt. Also, auf jeden Fall, ich finde solche Themen spannend. Einfach wahnsinnig spannend. Zurück zum Cassia-Zimt. Wir haben das dann echt mal ausprobiert und haben mal echt Cassia und Ceylon-Zimt dann nebeneinander verkostet und gefühlt hat dieser Ceylon-Zimt halt nach nichts kroche. Eher so ein bisschen muffig. Und Cassia-Zimt hat ein wahnsinniges Aroma. Also als wir das umgestellt haben von unserem Standard vorherige Zimt, haben wir uns gar keine Gedanken gemacht. Ceylon-Zimt kennt man halt, keine Ahnung. Man denkt ja so, Zimt ist Zimt, ja. Also es muss sich einfach bei allen Themen ein bisschen tiefer zu gehen. Und dann haben wir das Cassia-Zimt verwendet und haben dann Zimtschnecke gebacken. Die ganze Backstube nach Zimt. Also ein riesiger Unterschied. Also das fand ich für mich so einprägsam. Und dann dachte ich, okay, wie gesagt, es lohnt sich einfach manchmal, die Dinge zu hinterfragen, weil sofort hebst du dich ab, weil andere das halt nicht tun.
Ja.
Und das ist jetzt bei Bäckerei wichtiger wie im Privatbereich, aber finde ich auf jeden Fall spannend, sich auch mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
Die ganze Backstube, das erinnert mich jetzt dran, die war vor einiger Zeit in Frankfurt Flughafen Nähe in einem Logistikgebäude, beruflich. Und eine der Hallen, in denen ich dort unterwegs war, war Gewürzlager. Und es war irre, ich war in der Halle vielleicht 10 Minuten drin, dreimal durchgelaufen. Aber ich habe am Tag danach noch danach gerochen, obwohl ich geduscht hatte. Also ich habe wirklich dieses Gewürzmischmasch. Das war an allem dran. Mein Block, mein Stift, meine Klamotten, meine alles. Schuhe. Ja. Ja, die Schuhe, da ist mir aufgefallen. Die Schuhe haben nachher danach gerochen. Also das, keine Käsefüße. Es war wirklich Gewürzduft, weil die das in diesen Hochregallagern, also das war abgefahrene Halle. Und es war schon gleich von vornherein klar, wo auf die Halle dazu, ja, also da darf man sich jetzt nicht wundern, da riecht man halt danach. Ich habe mir da keinen Kopf gemacht, wie lang? Habe mir dann beim Rauslaufen gedacht, naja, jetzt rieche ich so, wie riechen die da arbeiten? Riechen die das überhaupt noch?
Riechen die das überhaupt noch? Das haben wir gestern auch überlegt, weil dann eine Mitarbeiterin gesagt hat, oh, hier will ich arbeiten, hier will ich arbeiten. Ja, dann habe ich gesagt, Moment. Und auf jeden Fall habe ich dann auch gedacht, so, ich glaube, Gewürze, ich finde es mega spannend, aber ich glaube, irgendwann riechst du entweder nimmer oder du kannst es irgendwann vielleicht auch gar. Also ich könnte mir vorstellen, dass man da dem schnell auch überdrüssig wird.
Das glaube ich.
Da arbeite ich lieber in der Bäckerei, weil da wechselt sich dann ein bisschen ab. Jetzt mal nach Zimtschnecke und mal nach Sauerteigbrot. Aber auf jeden Fall. Und auch diese Gewürze haben ja auch echt auch eine gesundheitliche Wirkung, hat der uns dann gestern erzählt. Also davon habe ich gar keine Ahnung. Aber fand ich dann auch wieder spannend. Und apropos Geruch, was mir auch sehr eindrücklich war, halt dieser Geruch. Und dieser Geruch, den habe ich, glaube ich, echt immer nur bei Holzbackofen in der Nase, der da so dann wirklich so ganz präsent war, als ihr Ausbacker habt. Ja. Und ich habe mir dann so überlegt, ich glaube, das liegt zum einen natürlich an eine kräftig gebackene Brote, wobei so kräftig Backer waren sie ja nicht, weil haben wir ja schon diskutiert. Ich glaube, man hat immer relativ viel Mehl dabei, damit es halt nicht am Schießer klebt, weil man es ja mit dem Schießer einschießt.
Genau.
Und ich glaube, das ist dieses Mehl, was dann so verbrennt. Und das hat echt auch ein ganz spezieller, aber sehr leckerer Geruch.
Also es riecht
nussig. Es hat so was Ursprüngliches irgendwie, ich weiß nicht.
Ich finde, das riecht nussig. Ich habe heute Morgen erzählt, dass das Thermometer an meinem persönlichen Backofen hier zu Hause nicht mehr ganz stimmt, weil es vielleicht mal ein bisschen übertrieben und überdreht war. Und ich habe irgendwann angefangen, mit Mehl quasi zu prüfen, ob der Backofen heiß genug oder abgestanden genug ist. Und wenn du da Mehl reinschmeißt und es verbrennt, dann riecht es verbrannt, dann ist er zu heiß. Wenn du das Mehl aber reinschmeißt und es wird mussig, riecht gut, dann ist die richtige Temperatur, das Brot reinzumachen. Und ich glaube, das ist auch das, was du jetzt heute Morgen gemeint hast, was dann auch so nach Brot backen riecht, ja, dieses Mehl, was geröstet wird letztendlich. Ja. Und ich finde dann ganz spannend, es ist auch immer unterschiedlich, wer dann bei uns zum Backen kommt. Und da hat jeder so seine Rezepte und die eine nur Dinkel und die andere auf gar keinen Fall. Also da, ich jetzt auch eher weniger Dinkel. Weizenmischthema oder dann haben sie irgendwelche Nüsse, die sie oben drauf machen. Also zum einen wegen Geschmack und die andere wegen, es ist meins, damit ich es erkenne. Aber auch das ist jedes Mal ein anderer Geruch, weil einfach die Zusammensetzung nie die gleiche ist. Ja, also wenn ich da diesen Bäckerkollegen von heute, der heute nur ein Brot hat, der auch manchmal mehr bringt, wenn der dann seine Nussmischung außen drauf hat, das riecht halt nochmal komplett anders, wenn der, also vor allem wenn die Brote nachher vorne liegen und du machst die Klappe auf zwischendrin zum Spickeln und da kommt so ein Schwall entgegen, das riecht halt, also das riecht, keine Ahnung, wie kann ich es beschreiben, fast Nutella-mäßig. Mhm. Während wenn jetzt so wie heute viel Mehl, damit es eben flutscht, drin ist, dann ist es eher so nussig, finde ich. Aber das ist schon das, was es beim Holzbacken nachher auch ausmacht. Also zum einen ist natürlich dieses Beißende vom Rauch am Anfang, gemischt mit diesem gerösteten Mehl, das ist ein bisschen was ganz Spezielles, aber das ist super. Also ich mag das ganz arg. Und am Ende, ich liebe es, wenn dann diese Hefegebäcke da im Ofen drin sind und du machst so nach einer halben Stunde mal auf, um reinzugucken. Und da kommt ja so ein Schwall von diesem süßlichen, das ist mega gut. Und ich habe es heute erzählt, heute war kein Zwiebelkuchen dabei, sonst haben wir immer einen Zwiebelkuchen und der übertönt diesen ganzen Hefegeschmack. Da riecht der Ofenbank halt auch sehr lecker, dieser Zwiebelkuchen-Geruch. Mag ich ganz arg, aber du riechst halt vom Hefezopf daneben dran, ist dann auch nichts mehr. Aber der Hefezopf nimmt zum Glück den Geruch nicht auf. Sonst wäre es schwierig, glaube ich.
Ich fand es auch heute extrem. Mir ist es auch extrem aufgefallen, dieser Hefeteig. Hefezopf-Geruch war ultra lecker. So ja. Am Schluss, dieses Süßliche war auch ultra spannend. Ja, Gerüche ist auch was mega Emotionales. Also fällt mir gerade ein, weil ich habe dazwischen dann auch Pizza backen.
Ja, genau.
Wir haben ja nebendran eine Pizzeria. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, wenn die um 5 Uhr der Ofen einschaltet und die erste Pizza backen, das ist so fies am Wochenende, du bist so verleitet, eine Pizza drüber zu holen. Also ist schon, Gerüche sind schon was wahnsinnig Tolles, ja, absolut.
Ja, ja. Doch, das ist echt, das ist gut.
Vielen Dank, dass ich heute Morgen, es ist zwar jetzt Abend langsam, aber dass ich heute den ganzen Tag bei euch zu Gast sein durfte.
Ja, voll toll. Total
spannend.
Wir haben uns da wahnsinnig drauf gefreut und ich hoffe, du hattest einen genauso schönen, erlebnisreichen Tag.
Absolut.
Wie wir.
Und ich wurde ja vorher auch gefragt, was ich heute gelernt habe, da ist mir nichts eingefallen, aber das mit der Asche, das habe ich tatsächlich gesagt. Was backst du als nächstes? Erstmal vielleicht gar nichts mehr, weil jetzt hast du
schon viel Backe. Nee, ich habe quasi schon direkt wieder Hausaufgaben für heute Abend, Vorteige vorzubereiten. Ich mache einmal mit meinem Team, mit meinen Kollegen im Jahr so ein Sommerfest grillen, also wir grillen da immer und jeder bringt ein bisschen was mit und es ist jedes Jahr klar, hat der Tobi bringt natürlich Brot mit, logisch. Und jetzt haben sie mich gefragt, ob ich ein Baguette mitbringen kann und das ist also Herausforderung angenommen. Ne? Ich habe da so Rezepte vom Ingmar,
Challenge accepted.
Aber absolut. Und da muss ich jetzt Vorteig ansetzen und gucken, dass es funktioniert und ich werde die dann am Montagmorgen, bevor ich ins Büro fahre, backen. In der Hoffnung, dass sie dann am späten Nachmittag zum Grillen noch richtig gut sind. Aber da gehe ich jetzt mal davon aus, das letzte Mal, wo ich es probiert habe, hat es ganz gut funktioniert. Also das wird meine nächste Backaktion werden. Und dann bin ich, glaube ich, weil wir natürlich heute auch viel Brot aus dem Backhaus mitgenommen haben und von dir auch noch gekriegt habe. Ich glaube, da bin ich für die Woche über mit Backen als solches. Nee, stimmt nicht. Man hat sich heute fürs Kindergartenabschlussfest einen Hefezopf gewünscht. Den Wunsch komme ich natürlich nach. Das machen wir die Woche auch noch, aber Brot wird, glaube ich, diese Woche eher weniger werden. Aber da habe ich jetzt ja genügend zum auch einfrieren und vorbereiten und so. Aber Baguette wird das nächste und dann ist diese Woche eher Sauerteigpflege angesagt und dann wahrscheinlich nächstes Wochenende wieder.
Aber das heißt, du setzt jetzt heute noch Sauerteige an?
Ich setze es heute poolisch an,
damit
ich morgen einen richtig gescheiten Teig machen kann, morgen Abend und dann schauen wir mal.
Ich backe morgen nichts tatsächlich. Morgen ist Sonntag. Und am Montag, Dienstag, nehme ich Geselleprüfung ab.
Auch cool.
Ja, die letzte in Künzelsau, die der Schulstandort schließt. Okay. Ich habe mich die letzten 2-3 Jahre drückt, ehrlich gesagt, um Geselleprüfung.
Okay.
Dieses Jahr nehme ich es nochmal ab. Ich bin gespannt.
Ich auch, weil ich habe gelernt, solche Sachen bringen einen auch weiter. Also Lehre und Prüfung ist auch immer Lernen.
Ja.
Auch zu sehen, was machen andere vielleicht anders, andere Ideen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das, ich halte es für ein ganz spannendes Thema, sowas.
Ja, absolut. Also ich, die Podcast-Hörerinnen und Hörer, die schon länger dabei sind, die wissen ja, dass ich da viel, viel Zeit und Nerv investiert habe, diese Prüfung ein bisschen aktueller oder mehr der Zeit angepasst zu gestalten. Deswegen sind es inzwischen auch zwei Tagesprüfungen. Früher war es nur ein Tag. Das heißt, man hat nicht mal selber einen Sauerteig gemacht. Das ist ein anderes Thema.
Ja.
Das heißt, Montag ist der Vorbereitungstag, wo Sauerteig angesetzt wird. Und es ist immer ein bisschen zwiespältig, ehrlich gesagt, weil also es gibt halt einfach Azubis, die landen in große Betriebe, die haben oft in ihrer Ausbildung zu wenig Zeit gehabt, wirklich am Teig. Die wissen einfach nicht, was sie tun. Die tun mir dann immer ein bisschen leid. Dann gibt es meistens welche, die ja, die hatten nie so richtig Lust auf die Ausbildung, aber haben halt nichts anderes gekriegt. Das gibt es leider auch immer noch. Okay. Und ich sage mir auch, ja, ist mir egal, ob ich bestehe oder nicht. Ich mache dann auch eh was anderes. Ich frage die Leute immer, was die dann auch machen.
Okay.
Und ich hoffe aber, dass auch ein paar echte dabei sind, die einfach Bock haben. Und die, die einfach, ja, die einfach auch Spaß an dem Beruf haben und so. Aber es ist ein bisschen eine traurige Geschichte, weil ja, wie gesagt, auch dieser Schulstandort schließt. Ich weiß gar nicht, wie viele Prüflinge es sind. Ich glaube nur 3 oder 4 Stück.
Ah, okay.
Ja, das ist ja ein großes Thema, dass irgendwie die Schülerzahlen ja viel zu gering sind. Also es wäre jetzt eine eigene Podcast-Folge wert, aber der Nachwuchs fehlt ja an alle, also in unserer Branche insgesamt zumindest. Und wir kriegen wieder 2 Azubis im September. Ich bin richtig glücklich. Und beide, die sich gerade auch bewusst für den Beruf entschieden haben und richtig Bock haben, und ja, da bin ich echt froh. Aber insgesamt kriegt unsere Branche ja viel zu wenig Nachwuchs und ja, die Schule wird, wie gesagt, dann eh geschlossen. Also so ein bisschen der Abgesang jetzt gerade. Wie kriegt man jetzt die Kurve wieder zu was Positivem? Keine Ahnung. Aber die Schule ist jetzt dann in Heilbronn. Also die, unser Azubi geht auch schon nach Heilbronn. Das heißt, okay, man bündelt letztendlich die Kräfte, ja, was ich auch gut finde. In Heilbronn ist eh auch nicht viel weiter wie Künzelsau, wenn man mit, also von der Zeit her zumindest.
Ja.
Und genau, also ich werde berichten.
Ich bin gespannt,
was so die letzte Gesellenprüfung
was die mit macht, sich bringt.
Was die so mit sich bringt, genau.
Ja, sehr schön. Ja, ja, dann vielen Dank.
Ereignisreicher Tag.
Genau, schön, dass du da warst.
Ja.
Und dann freue ich
mich. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Jo, bis dann.
Ciao.
Ciao.